Ja, also vielen herzlichen Dank für die freundliche Einführung und überhaupt für die Einladung. Es ist schön, hier in Bern zu sein. Und ich bin jetzt durch die Ausstellung gegangen und habe natürlich einiges gesehen, was im Vortrag kommt. Also ich habe die schlechteren Bilder. Wenn Sie durch die Ausstellung gehen, können Sie die Originale meistens sehen. Ich habe es aber nicht mehr in der Präsentation gewechselt. Das dreifache Erfinden, es war so eine Idee, und ich wollte vielleicht zum Einstieg etwas zum Titel sagen. Also Norbert Wiener, der große Kybernetiker und auch derjenige, der den Begriff Kybernetik geprägt hat, während des Zweiten Weltkriegs an der Front, vordersten Front der Hightech-Forschung und dann aber sich öffentlich zurückgezogen hat von militärischen Forschungsprojekten, hat in seinem Buch Mensch und Menschmaschine immer wieder kleine Absätze zum Thema Erfinden. Und er beobachtet halt nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sich das Erfinden verändert. Und er datiert, dass er sagt, also Edisons, Thomas Alva Edisons größte Erfindung, schreibt Wiener, war das industrielle Forschungslabor, welches Erfindungen gewerbsmäßig hervorbringt. Also der technische Instinkt und das Geschick eines einzelnen Ingenieurs werde ersetzt, seit dem Zweiten Weltkrieg, auf großer Front, Edison war also nur ein Vorreiter, ersetzt durch eben das systematische Suchen ganzer Abteilungen von Ingenieuren. Der Erfinder alten Typs habe meistens etwas für einen einzelnen speziellen Zweck erfunden. Die großen Industrielaboratorien erfinden jedoch ganze Klassen von Lösungen, die meistens, so Wiener, und das schreibt er schon 1949, meistens erstmal ein Fahrschein für einen Patentrechtsstreit sind. Das ist einer der großen Unterschiede. Die Erfindungen alten Typs, so Wiener weiter, gründen eigentlich auf einer unvollkommenen Kenntnis des Gegenstands, während das industrielle Erfinden eigentlich auf einer Art vollständiger Kombinatorik bekannter Elemente und Gesetze basiert und darum eigentlich nicht mehr wirklich Erfinden heißen dürfte. Und das verurteilt er natürlich. Also er schreibt, das sei eine Form, Zitat, die am wirkungsvollsten bei der Entwicklung bereits am Tage liegender Ideen funktioniert und am schlechtesten und unwirtschaftlichsten bei neuen Ideen. Wie auch immer, ich glaube halt, dass die Computerspielgeschichte anfangs sehr viel mit diesem alten Typ von Erfindern zu tun hat, den Wiener eigentlich verabschiedet nach 1945, also mit dem alten Handwerkertypus des Erfinders und erst vergleichsweise spät, und zwar wahrscheinlich mit der Standardisierung und Verbreitung von PCs in diese zweite industrielle Phase des systematischen Erfindens übergeht. Nun ja, sprechen werde ich also über die mehrfache Erfindung von Pong oder von Tennisspielen am Rechner im Allgemeinen. Auch deshalb, weil die technische Konstruktion eines Spiels, und auch da gibt es schon mehrere Ursprünge, die technische Konstruktion eines Spiels allein noch nicht viel aussagt über das Computerspielen als Kulturtechnik und noch nicht viel über Computerspiele als Medium. Zweitens werde ich dann versuchen, etwas zu sagen über den Moment der Marktreife von Computerspielen, eben etwa Pong, und dann einen Sprung machen zur Personal-Computer-Bewegung. Wann glaubt man eigentlich und mit welchen Gründen, dass wir alle Computer zu Hause haben sollten? Und was für welche sollten wir zu Hause haben? Die Spiele und das Spielen sind dabei, glaube ich, von einiger Bedeutung. Und drittens würde ich versuchen, einen kleinen Schlenker zu machen, was eigentlich so die klassischen Kulturtheorien des Spielens und des Spiels ausmacht und inwieweit sie überhaupt mit Phänomenen wie Computerspielen umgehen können. Erster Teil, ich kürze das ein bisschen ab, denn über die ganz frühe Geschichte habe ich schon mal was geschrieben und der Text war auf der Pong-Mythos Homepage, also er war zumindest, als die Stuttgarter Ausstellung lief, mal drauf, also den vielleicht finden Sie ihn noch, wo ich versuche etwas zu erklären, dass Pong sehr fundamental ist für Computerspiele, weil es gewissermaßen in Reinform verkörpert, was für eine große Zahl von Computerspielen gilt. Nämlich Pflicht zur Pünktlichkeit und Freude am Funktionieren. Deswegen heißt der Text Die Pflichten des Spielers. Man muss pünktlich mit dem Schläger am richtigen Ort sein. Und das macht aus irgendeinem Grund trotzdem Spaß. In dem Text, und das zeige ich deswegen auch nur kurz, habe ich einige ganz frühe Versionen. Also Sie sehen hier ganz wunderbar den Whirlwind-Rechner, ursprünglich ein Flugsimulationsprojekt, nachher in ein Frühwarnsystem umgebaut. Auf diesem Bildschirm, an dem die Dame in der Ecke sitzt, konnte man also grafisch in Echtzeit interagieren. Und dazu, eins der ersten Demo-Programme war eben ein hüpfender Ball, von dem es eine Version gab, wo dann ein Loch im Boden war und man musste den Ball so fallen lassen, dass er in das Loch fällt. Also eine ganz, ganz frühe Form, noch kein Tennis. Aber der interessante Punkt ist, dass man eben nicht nur Zusatzgeräte an den Rechner anschließt, sondern einen Benutzer, der in Echtzeit was dran tun kann. Das zweite ganz frühe ist von William Higginbotham. Das Spiel ist eigentlich nur dieses kleine Oszilloskop links, aus dem das Kabel oben rausgeht. Auch wieder ein Demo, also die ganz frühe Geschichte ist ziemlich bestimmt von Demos, also von Geräten, die eigentlich was ganz anderes tun und auf denen man so am Tag der offenen Tür mal sowas zeigt wie Tennis. Das hat eine gewisse Tradition, das war ein Spiel in Seitenansicht, nicht von oben wie das klassische Pong, was wir kennen, sondern man sah den Ball als Parabel fliegen. Ich habe unten mal von 1886 eine Chronofotografie angehängt. Higginbotham hat sich nicht zuletzt mit ballistischen Rechenproblemen beschäftigt und daher natürlich ein Faible für Flugbahnen gehabt. Und das dritte alte, zu dem ich dummerweise kein Foto dabei habe und leider auch nicht mehr schnell online kam, deswegen habe ich ihn aufgezeichnet, wie es funktioniert, schematisch war ein IBM 7090 Rechner, also eben auch badezimmergroßes Gerät, mit einer Reihe von Kontrolllämpchen. Daran haben sich Studenten zu schaffen gemacht und haben die Kontrolllämpchen so geschaltet, also sie waren für interne Tests, ist der Speicher okay, ist der Drucker okay, dann leuchtet das entsprechende Lämpchen auf, haben diese Tests in der Reihenfolge aufgerufen, dass also die wie ein Lämpchen hin und her ging, wie eine Lichtorgel und dann zusätzlich eingebaut, wenn das Lämpchen am hintersten Punkt leuchtet, wenn man dann eine Taste drückt, läuft es zurück. Sonst verschwindet es hinten und fängt vorne wieder an. Geht immer durch. Also so eine Art eindimensionales Tennis ist es eigentlich. Auf einem Rechner, auf dem ernstere Probleme verhandelt worden sind. Also das ist im Umkreis von John McCarthy, der eigentlich mit Schachalgorithmen sich beschäftigt hat, die aber nicht für Schachspiele da waren, sondern für andere ernste Anwendungen. Das gibt aber den Einsatz eigentlich zum Thema Hackerkultur. Es ist auch, glaube ich, irgendwo im Pong-Mythos-Katalog abgebildet, dieses Bild. Eine andere Urszene, wo Computerspiele vielleicht beginnen. 1961-62 bei einer Gruppe von Studenten, die aus verschiedenen Einzelteilen etwas zusammengebastelt haben, das schon ziemlich nach Computerspiel aussah. Auf einem DEC-PDP-1-Rechner mit seinem als Monitor dienenden Radarbildschirm, also auch da sehen Sie noch diese ganze Militärvergangenheit, hatten sie ein Programm namens Space War zum Laufen gebracht. Vor astronomisch exakten Sternenbildern konnten sich dann zwei Spieler an selbstgebastelten Controllern eine Weltraumschlacht liefern. Und es war alles da, was ein Computerspiel ausmacht. Grafik, Sound und vor allem ein Computer. Letzteres war gar nicht so selbstverständlich und das versuche ich gleich zu zeigen. Worauf ich hier hinaus war, ist festzustellen, dass dieses Space War insgesamt und auch in seinen Teilen zu etwas machte, was man mit Computern damals nicht machte, denn dafür waren sie eben zu groß und zu teuer. Wir befinden uns in einer Zeit, in der man nicht mal sicher war, ob so etwas wie Textverarbeitung, also heute in Killer-Applikation, ob Textverarbeitung überhaupt eine sinnvolle Anwendung von Rechnern ist. Ob man die damals noch als Elektronengehirne wahrgenommenen Maschinen mit dem Verfassen von Liebesromanen, Geschäftsbriefen oder wissenschaftlichen Aufsätzen grenzenlos unterfordern durfte, war in den frühen 60ern noch eine brisante Frage, die die 50er sogar noch explizit mit Nein beantwortet hatten. Im Jahrzehnt des Ersatzphantasmas, ein Ausdruck von Jörg Flüger, einem Informatikerkollegen, Im Jahrzehnt des Ersatzphantasmas war noch klar, dass es nur darum gehen konnte, den Menschen von niederen geistigen Tätigkeiten zu erlösen und gewissermaßen ins Reich der Freiheit zu führen. So zumindest der Titel einer Serie namens Freeing the Mind über neueste Computerentwicklung im Times Literary Supplement Mitte der 50er Jahre. It is the current aim, so die Computerpionierin Grace Hopper, 52, to replace, as far as possible, the human brain by electronic digital computers. In den 60ern sah man das eben schon etwas anders. Neben dem Mainstream der Automatisierung entstand die alternative Vorstellung einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit von Mensch und Maschine, bei der der Mensch eben nicht ersetzt, sondern von der Maschine unterstützt wird. In der Interaktion, so die Theorien von Licklider oder Engelbart, könne der Mensch kreativer denken und sich computergestützt zu ungeahnten Höhenflügen aufschwingen. Die Performance postmoderner Gesellschaften erweist sich gewissermaßen in der konkreten Performance zwischen Mensch und Maschine. Und damit verbunden ist nicht nur die Gestaltung konkreter User-Interfaces, an denen diese Partnerschaft eben stattfindet und die Möglichkeitsbedingungen von Sprachspielen darstellt, sondern auch die Prüfung verschiedenster Aufgaben, an denen sie sich erweisen soll. Es ist, wenn Sie so wollen, die Phase einer Zivilisierung des Rechners, einer neuen Sinngebung in der Textverarbeitung, Flugreservierungssysteme, CAD-Programme oder elektronische Musik seine Grenzen und Möglichkeiten evaluieren. Zu dieser Zeit kommt eben Space War auf, und zwar als Produkt der Hacker. Es erschien gewissermaßen an den Grenzen, was gerade erlaubt oder unerlaubt ist, sinnvoll oder sinnlos, sichtbar oder unsichtbar sein sollte, um genau diese Grenzen zu erforschen und zum Problem zu machen. Der Hacker war also weder ein genügsamer Benutzer, und Benutzer ist auch ein Begriff, der erstmal erfunden wird. Vorher waren die Benutzer die, die die Maschinen gebaut haben und die Betriebssysteme geschrieben haben und nicht Anwender von Textverarbeitung. Noch war der Hacker unbedingt ein geschulter Techniker oder Programmierer. Der Hacker war vielmehr respektlos gegenüber den Vorschriften von Programmen, Systemverwaltern oder Nutzungskontexten. Und die Autorität, die seine Basteleien legitimierte oder begrenzte, war nur die konkrete Technik selbst, also die Materialität der Geräte und ihre Leistungsgrenzen. Dabei interveniert nun der Hacker von der Position des Außenseiters. Und diese Position ist es, die ihm eine schillernde oder zukunftsträchtige Welt erscheinen lässt, die aber nur er, nicht aber die Bosse, die Ingenieure oder andere professionell Deformierte erkennen können. Die frühen Hacker nehmen gewissermaßen die Rolle des Enthusiasten oder des Dilettanten ein, der aus Begeisterung und Liebe weiß, wie die Dinge besser sein könnten. Der Hacker ist also eine Art Bewunderer, ein intimer Bewunderer der neuen Technologien. Er weiß um ihr Potenzial und darf schon deshalb nicht an Kriterien wie akademischer Reputation oder Titeln, Alter oder Geschlecht gemessen werden. Und seine Strategie lief meistens auf Figuren der Umkehrung herrschender Ideologien heraus, in denen die etablierten Besetzungen des Computers umgedreht werden. Also Computer sind freundlich und nicht kalt. Es geht um die Community, nicht um geheimes Wissen, um Dezentralisierung statt Großrechner, um Überschuss für alle statt Effektivität, menschlich statt unmenschlich, das sind so Begriffe, die fallen. In einer zumindest teilweise brechtschen Tradition ging es darum, der prinzipiellen Freiheit und Eigensinnigkeit der Technik zu einer noch unausgemachten Zahl von Spielen auch eine entsprechende Freiheit ihrer Benutzer oder Spieler gegenüberzustellen, all diese Spiele spielen zu dürfen. Der Hacker untersucht gewissermaßen den Lebenszweck, das ist ein Ausdruck von Bertolt Brecht, den Lebenszweck der neuen Technik. Es ging um eine Form der Erschließung von Möglichkeiten, die in der unbestellten Technik latent vorhanden sind, die aber nicht genutzt werden und auch nur mit hinreichender technischer Kompetenz realisierbar sind. Der Unterschied zu Brecht ist nur, dass keine einfache Umfunktionierung wie beim Radio möglich ist. Also Brechts Modell war sozusagen, jeder Empfänger kann ein Sender werden, weil die Technik einfach die gleiche ist. Man kann den Lautsprecher auch als eine Art Mikrofon benutzen und die Sache umdrehen. Sondern der Computer ist eine andere Art von Maschine, nämlich eine, die alle möglichen Spiele spielen kann und auch spielt. Auch Textverarbeitung und Tabellenkalkulation zum Beispiel. Dadurch bekam der Hacker einen eher sozial-utopischen Impetus und eine pädagogische und politische Mission. Das Volk der Computerbenutzer musste gewissermaßen aufgeklärt werden, um seine Geschicke selbst in die Hand nehmen zu können. Freiheit erfährt der User nämlich nur dort, wo er spielt, das heißt möglichst selbst programmiert, statt fremden Programmen zu folgen. Und wer nicht mit seinen Geräten spielt, hat, etwas marxistisch angehaucht gesagt, einen unzureichenden Begriff seiner Tätigkeit und wird zum Objekt der Pädagogik. Spiele wie Space War galten in diesem Sinne als prominente Beispiele einer Aneignung von hardwaregewordener Verwaltungstechnik an den Schaltstellen der Macht und als politisch motivierte Verwendung und Entwendung des Computers, als Demokratisierung von Herrschaftswissen und nicht zuletzt als ästhetisches Experiment im neuen Medium. Stuart Brand kommentierte das etwas verspätet 1972 im Rolling Stone: Space War war das uneheliche Kind aus der Verbindung von Computern und Grafikdisplays. Es war nicht Teil eines großen Plans von irgendjemand. Es diente keiner anspruchsvollen Theorie. In jenen Zeiten des Batch-Processing und des passiven Konsumismus war Space War eine Häresie, nicht bestellt und unwillkommen. Die Hacker haben Space War gemacht, nicht die Planer. Es diente in erster Linie als Kommunikationsinstrument zwischen Menschen. Es erfüllte menschliche Bedürfnisse, nicht die von Maschinen. Space War dient dem Weltfrieden. Wie überhaupt alles Herumspielen mit Computern und jede Beschäftigung mit Computern zu unseren ureigenen Zwecken. Und gleich darauf folgt dann ein Abschnitt, der beschreibt, wie der Computer der Zukunft aussehen sollte, der dann demnächst in jedem Haushalt sein soll. Und das ist Alan Kays Prototyp eines Laptops. Also klein mit Grafikdisplay, großem Speicher und so weiter. Darauf komme ich gleich zurück und komme eher zum zweiten Teil, nämlich dieser Frage des Erfindens. Die ersten drei, diese erste Erfindungswelle hatte ich Ihnen gezeigt. Ziemlich genau 10 Jahre nach Space War wurden Computerspiele erfunden, wie wir sie kennen. Oder nochmals erfunden, nämlich als Konsolen, die ja auch hier stehen, und die im Verlauf der 70er Jahre millionenfach in die Haushalte einzogen. Aber, und jetzt kommt der Punkt, sie wurden weder als politischer Akt, noch als Appropriation Art, noch gar als Hoffnungsträger einer Computer Literacy wahrgenommen, noch erkannte man in ihnen irgendein utopisches Potenzial zur Rettung des Weltfriedens. Sie erinnern sich an den Satz, Space War dient dem Weltfrieden. Sie waren einfach Zeug, Spielzeug im einfachsten Sinne. Der Grund, und das wäre meine erste These, liegt im kleinen, aber sehr entscheidenden Unterschied zwischen Videospiel und Computerspiel. Also Einschub, man kann es in der Ausstellung sehen, also diese Brown Box, die vorne rechts am Eingang steht, ist ein Videospiel. Ein Stück weiter, die ebenfalls mit Kunstholzeinlegearbeiten versehene Pong-Konsole ist ein Computerspiel. Tennis am Bildschirm lief zwar schon in den 1950ern, wurde aber um 1970 gleich zweimal kulturell wie technisch erfunden, und zwar, das ist die Pointe, einmal als Videospiel und einmal als Computerspiel, aber leider in keinem der beiden Fälle aus dem Geist der Hacker. Ich fange beim juristischen, wenn auch nicht historischen, Sieger an. Ralf Bär, der auch im Katalog zu dieser Ausstellung sehr ausgiebig zitiert hat, weil er seine Erinnerungen vor 2 Jahren geschrieben hat. Hier ist er bei der Preisverleihung der National Medal of Technology durch Bush Junior. Für Ralf Bär, Jahrgang 1922, den ersten Erfinder, waren nämlich die gesammelten Demos und Hacks noch gar keine Videospiele. Wohlgemerkt mit der Betonung auf dem Wort Video. Bär, 1938 als deutscher Jude, noch ohne Schulabschluss emigriert, wurde im Krieg zum Fernmeldetechniker ausgebildet und erwarb anschließend am American Television Institute of Technology in Chicago ein BA in Television Engineering, bevor er dann ab 1955 eine 30-jährige Laufbahn als Chefingenieur beim Rüstungslieferanten begann. Bär war also arrivierter Ingenieur, der kaum noch unter die Kategorie junger Hacker fiel. Und aus seiner Biografie, eben ein Abschluss in Fernsehtechnik, resultierte nicht nur eine profunde Kenntnis analoger Signalverarbeitung und eine genaue Vorstellung davon, was gelingende technische Kommunikation ist, nämlich ein gutes Fernsehbild, sondern vor allem die unumstößliche Überzeugung, dass Spiele mehr mit Vision als mit Computing zu tun haben. In seiner Erinnerung ist Baird ziemlich eindeutig. Was die Truppe um Space War damals zustande gebracht habe, sei zwar ein Computerspiel, aber noch kein Videospiel. Denn ein Videospiel sei nur, was jedermann auf seinem normalen Fernseher zu Hause spielen könnte, sagt der Fernsehingenieur. In eben diesem Sinne machte sich Baird daran, in den späten 60ern mit der Kopplung elektronischer Bildgeneratoren und handelsüblicher Fernseher zu experimentieren. Und das hieß, nachdem das Computerspiel eigentlich schon mal erfunden war, das Videospiel zu erfinden. Dabei erkaufte er sich, in der Ausstellung steht ein Original, das viel schöner anzuschauen ist als die Abbildung. Dabei erkaufte er sich, nebenbei gesagt, Forschungsgelder mit dem Versprechen, billigere und effektivere militärische Trainingsgeräte herstellen zu können, woran sie den ganzen Unterschied zu den gegenkulturellen Hackern schon ablesen können. Demgemäß fällt auch in der 1971 niedergelegten Patentschrift niemals das Wort Computer, weil sein Spiel einfach kein Computer ist, sondern eine hybride Schaltung analoger und einiger digitaler Komponenten, etwa 40, das ist ein aufgeklapptes Odyssee, da sehen Sie das Innenleben, etwa 40 Dioden und Transistoren mit ein paar Widerständen, Kondensatoren, aber ohne Mikroprozessor und ohne Arbeitsspeicher. Genau genommen spielt man bei der Odyssey-Konsole des Fernsehtechnikers Baird mit Fernseh-Testbildgeneratoren. Die passenderweise, nämlich Geräten aus der Fernsehbranche, die dann passenderweise auch den Vertrieb der Geräte übernahmen. Also die Vertriebsangebote waren die großen Fernsehhersteller. Es ist Fernsehtechnik. Das war nun alles andere als die von Stuart Brand propagierte Beschäftigung mit Computern zu unseren ureigensten Zwecken und eigentlich genau jener passive Konsumismus, gegen den es 10 Jahre zuvor schon mal vorzugehen galt. Schauen wir uns die andere Seite an, auf der es leider auch nicht so viel besser aussieht, nämlich Atari. Das ist sozusagen der Prototyp von Pong, der dann überging in die gelbe Konsole, die von mir aus auch links in der Ausstellung steht. Atari. Dessen Gründer Nolan Bushnell immer wieder und obwohl er in 2 Instanzen die Copyright-Verfahren verloren hat, immer wieder als Erfinder des Computerspiels apostrophiert, entstammte einer anderen Gruppe und einer anderen Generation und wuchs in einem anderen akademischen Kontext als Baird auf. Bushnell, 20 Jahre jünger, gehörte weder der Kriegsgeneration an, noch kam er aus dem Umfeld der Fernmelde- oder der Fernsehtechnik. Vielmehr gehörte er genau jener ersten Studentengeneration von Hackern an, die Zugang zu Computern hatte, die sie nicht mehr selber konstruiert hatten, sondern als User im heutigen Sinn benutzen durften. So hatte Bushnell an der University of Utah bei David Evans und Ivan Sutherland studiert, den Gründern von Evans and Sutherland Computer Corporation in Salt Lake City, von denen der eine ein Pionier im Bereich der Computergrafik war und der andere im Bereich grafischer Interfaces. Bushnell hatte als Student Space War gespielt und nach dem Studium begonnen, in seiner Freizeit einen kommerziellen Nachbau herzustellen, der von passablem Erfolg gekrönt war, hatte daran immerhin gelernt, was es bedeutet, Spiele herzustellen, die nicht mehr in Rechenzentren stehen, sondern an Flughäfen, an Bars, in Spielsalons und ähnlichen Orten zu spielen sind. Als Bushnell sich dann im Mai 1972 am Marina Airport in Burlingame, California, ins Gästebuch einer Präsentation der Odyssey eintrug, ein schwerer Fehler bei den Copyright-Prozessen danach, liefen anscheinend verschiedene Fäden, also er hat die Odyssey gesehen und danach Pong gebaut, ne, und der Eintrag im Gästebuch war natürlich ein Fehler, liefen anscheinend verschiedene Fäden zusammen, denn kaum einen Monat später wurde Atari gegründet. Auf die Details will ich nicht eingehen, weil sie gut erforscht sind. Der Clou der Sache ist, dass Bushnell das Tennisspiel nochmal erfand, böser gesagt natürlich nachmachte, diesmal aber auf der Basis von Computertechnik, weil er eine andere Ausbildung hat und einer anderen Generation angehört. Sein legendäres Pong ist keine Ansammlung von analogen Testbildgeneratoren, sondern ein digitaler Rechner. Ich zeige Ihnen das Innenleben von Pong und da sehen Sie, da sind ICs verarbeitet. Das heißt, es ist aus diesem Grunde digital. Und zwar nur als digitale Maschine kann das Gerät Punktestände zählen. Wenn Sie bei der Odyssee gucken, ist ein kleiner Aufsteller dabei und der Spieler muss die Tafel drehen, wie viele Punkte er gemacht hat. Das kann, weil das Gerät digital ist, kann es die Punkte zählen. Als Analoggerät kann es schwer Punkte zählen. Gut, der schöne Analogautomat hat es geschafft, auch Punkte mechanisch zu zählen, aber das war ein bisschen zu schwierig, weil es hätte ja auch als Bild generiert werden müssen, was mit Testgeneratoren ein ziemliches Gebastel gewesen wäre. Ja, viel zu teuer. Nur als digitale Maschine kann er Punktestände zählen und die sind natürlich nötig, damit das Spiel nicht ewig weitergehen kann, sondern der Spielkunde am Flughafen, in der Bar und so weiter die nächste Münze einwerfen muss. Was rauskommt, ist also ein Computer, der so tut und so aussieht, als sei er ein Videospiel. Dem phänomenologischen Blick mag das egal sein, dem technikhistorischen ist es nicht. Also mit Odyssey kann man keinen kommerziellen Spielautomaten einfach bauen, nur weil es nicht digital ist. Der millionenfache Erfolg, mit dem Pong als Spielkonsole die Wohnzimmer eroberte, bedeutete aber zweitens eine Digitalisierung, eine große Digitalisierungswelle, die als solche nicht bemerkt wurde und auch nicht bemerkt werden konnte, weil es ja so tut, als sei es ein Videospiel. Denn der Computer ist eingegossen in verschiedenförmiges Plastik und auf eine einzige Option beschnitten, nämlich das Spielen von Pong und später noch anderer Spiele. Und Sie erinnern sich, die Hacker sagten, nein, man muss Freiheit haben, alle möglichen Spiele, es ist ja eine Maschine, die Verschiedenes kann. Das Gegenteil davon ist der Fall. Also die Frankfurter Schule, Adorno nennt das etwa zur gleichen Zeit Phantasmagorie. Ne? Hinter der Erscheinung, durch die Erscheinung des geschlossenen Erscheinung des Produkts, verdeckt man die Produktionsverhältnisse. Das ist eigentlich ein super Ausdruck für das, was in Pong passiert. Ich zappe nur ein paar Sachen durch. Das ist etwas später der Übergang von Pong zum Shooter. Also man ersetzt den Ball durch Bullet. Sie sehen, was ich mit in bunten Plastik eingepackt meine. Es gab natürlich sehr viele Nachbaugeräte, Clones. Es gab diesen Chip, der Hauptbestandteil ist, gab es auch irgendwann mal nachgebaut. Das heißt, man konnte dann mit ein bisschen Elektronik drum und ein anderes Gehäuse und hatte auch einen Pong. Das ist sowas, das ist immer familienverbindend in der Werbung. Fast jedes Ding ist ein Generationenspiel. Und ich zeige Ihnen nur als Gegensatz, was sozusagen zu dieser Zeit, 76, also 2 Jahre nach dem Erscheinen von Pong, das Alternativmodell der Hackerkultur ist, nämlich baut euer Pong selber und lernt dabei was über Computer. Und das ist aus der Zeitschrift Elektro, März 76, das muss man halt ausschneiden, auf eine Kupferplatine belichten, ätzen und dann die Bauteile im Elektroladen kaufen, schön zusammenlöten, an den Fernseher anschließen, baut die Geräte selber. Ja, und dadurch wird man Computerliterat in dieser Gesellschaft, nicht indem man dieses Plastikteil kauft. Aber klar, das ist nicht so erfolgreich. Also damit bin ich sozusagen wieder da, wo ich eben war mit der Einführung, nämlich bei der Hackerkultur. Und das wäre jetzt der zweite Hauptteil, wenn Sie noch einen Moment Geduld haben, nämlich die Personal-Computer-Bewegung, die erstaunlicherweise zur gleichen Zeit ist, nämlich auch nach 68. Wir hatten gesagt, dass der User Freiheit da erfährt, wo er spielt, das heißt möglichst selbst programmiert oder selbst die Geräte baut, statt fremden Programmen zu folgen und Geräte zu kaufen, wo hinten drauf steht, nur vom Fachpersonal zu öffnen. Dafür gaben die Umwidmung und Verwendung der Hacker ein Beispiel. Der entscheidende Kick liegt jedoch nicht bei Brecht oder Situationisten, um eine andere zeitgenössische Bewegung zu nennen, sondern im Begriff des Mediums. Ende der 60er Jahre wird der Rechner von der Generation der Hacker nicht mehr als Elektronengehirn oder als Denkmaschine oder als riesiger Kalkulator begriffen, sondern als Medium. Ganz entscheidend ist dabei die Lektüre der Schriften Marshall McLuhans, der damals Popstar-Qualitäten hatte, also auch viel im Fernsehen und im Radio war und dessen Bücher extrem gut verkauft wurden. Allerdings sollte man nicht unterschätzen, dass McLuhans Theoriedesign selbst schon einer Vorgeschichte der Kybernetik und der Computertechnik verschrieben ist. Um es deutlicher zu sagen, also McLuhan, obwohl er das nie zitiert, hat natürlich Norbert Wiener gelesen und zwar nicht das schwierige Cybernetics-Buch, sondern das Buch The Human Use of Human Beings, also Mensch und Mensch-Maschine, und daraus viele Konsequenzen gezogen für seine Medientheorie. Und auch Seminare schon ab den mittleren 50er Jahren zu Themen gemacht, die eindeutig von Norbert Wiener inspiriert waren. Um es also deutlicher zu sagen, McLuhans medientheoretische Diagnose des Computerzeitalters wird nun von Leuten gelesen, von Hackern, die tatsächlich mit Computern zu tun haben. McLuhan war nur Literaturwissenschaftler, hat keinen angefasst. Und die dabei nun plötzlich merken, dass sie es bei ihren Geräten ja mit Medien zu tun haben. Ähnlich wie bei Molière, Monsieur Jourdan plötzlich feststellt, dass er immer schon Prosa gesprochen hat. Also McLuhan hat seinen ganz katalysierenden Effekt auf diese Generation. Also mir hat jemand inzwischen 76, damals in dem Alter geschrieben, McLuhan haben wir gelesen wie Marx und Mao. Das lag auch beides gleichzeitig auf dem Schreibtisch. So sind es die Basteleien der 60er, zu denen Spiele wie Spacewalk ganz essentiell gehörten, die dann zu jenen pädagogischen, politischen und ästhetischen Ambitionen führen, in deren Reichweite sich dann die verschiedenen Projekte von Homecomputern, Personal- oder Volkscomputern bündeln. Gundolf Freiermuth brachte das vor einigen Jahren in der CT auf die Diagnose einer, Zitat, Techno-Bohem zwischen technischer Bastelei und messianischer Agitation, die von der neuen Technik nichts weniger als die Veränderung der Welt erwartete. Nachdem die Computerspiele, wie gezeigt, schon früh produktförmig geschlossen waren, verlegte man sich nun auf richtige, kleine und offene Computer. Dass die Industrie an solche Privatmaschinen nicht gedacht hatte, ist nur Teil des eigenen Gründermythos. Also wenn man anfängt zu suchen, findet man einiges. Die banale Erklärung scheint mir zu sein, dass man sich dort in der Industrie schlichtweg keine sinnvolle Anwendung für Computer zu Hause vorstellen konnte. Denn was soll man mit dem Ding? Die Stromrechnung hochtreiben, die Plattensammlung sortieren. Ich zeige Ihnen, es gibt, wenn man sucht, recht viele Entwürfe. Das ist einer von Westinghouse 1966, Electronic Computing Home Operator. Damit kann man Haushaltsgeld verwalten und ähnliche Dinge tun, Plattensammlung archivieren. Aber das erschien nicht in der Preisklasse unbedingt durchsetzbar. Ich zeige Ihnen noch ein besseres. Das ist für die moderne Hausfrau 1965 sogar schon eine Studie von Honeywell, der H360 Kitchen Computer, ein Gerät, das eben, wie Sie sehen, in der Küche aufgestellt werden sollte. Und ich glaube, über Lochkarten konnte man dann Rezepte, und das Ding gab irgendwie an, was man einkaufen muss, oder machte Rezeptvorschläge, wenn man eintippt, was man im Kühlschrank hat. Es ist leider wenig erforscht. Also das wäre echt mein Forschungsgegenstand, was der eigentlich konnte. Denn ein richtiges Display hat er, glaube ich, nicht. Er hat so ein paar Blinklämpchen irgendwie drunter verborgen, aber mehr nicht. Sprich, Ken Olsons Satz, there's no reason for any individual to have a computer at their home, der so oft belächelt wurde von den Homecomputer-Pionieren, ist historisch allemal einleuchtend. Lassen Sie mich jetzt drei prägnante Beispiele aus dieser PC-Bewegung bringen. Ted Nelson, von Haus aus Philosoph und Soziologe, war fest im Milieu der kalifornischen Gegenkultur der Früh-70er verankert und publizierte 1974 seine manifestartige Doppelpublikation Dream Machines und Computer Liberation. Also das Buch können Sie von vorne ist es das eine, und dreht man es um und kann es von der anderen Seite lesen, dann ist der andere Titel. Von der etwa 50.000 Kopien verkauft wurden, was sehr viel war für einen Privatdruck, also über einen Kopierer gezogen. Während der eine Teil eine Informationsutopie vernetzten Wissens entwarf, war der andere Teil ein politisches Manifest, das mit geballter Faust zur Befreiung aufrief. You can and must understand computers now. Das heißt, es sind Bildungsfragen, an denen sich die Zukunft des Computers und die Zukunft der Gesellschaft entscheiden soll. Denn für Nelson gilt, dass der Mensch von Gott aus interessiert ist und erst durch Erziehung in krimineller Weise verdorben wird. Zitat aus Computer Lib: The human mind is born free, yet everywhere it is in chains. also direkt von Rousseau herkommt. The educational system serves mainly to destroy for most people in varying degrees intelligence, curiosity, enthusiasm and intellectual initiative and self-confidence. Everything is interesting until ruined for us. Nothing in the universe is intrinsically uninteresting. Schooling systematically ruins things for us. There are no subjects. The division of the universe into subjects for teaching is a matter of tradition and administrative convenience. There's no natural necessary order of learning. Teaching sequences are arbitrary, explanatory hierarchies philosophically spurious. Anyone retaining his natural mental facilities can learn anything practically on his own, alte Hacker-Ethik, given encouragement and resources. Und hier liegt jetzt das Einsatzgebiet des Computers. Today, Nelson, today at this moment, we can and must design the media. Er hatte McLuhan schon gelesen, auch mit ihm eine Ausstellung gemacht. Design the molecules of our new water. Und weiter, computers offer us the first real chance to let human mind grow to its full potential. Es geht beim Personal Computer keinesfalls um Fragen besser rationalisierter Ausbildung oder um die Herstellung von Professionisten, sondern um einen ganz emphatischen Bildungsbegriff, um die Entfaltung des Individuums selbst, das nun an eine medientechnische Instanz verwiesen wird, nämlich den Rechner und möglichst den heimischen Rechner. Dazu muss es, so Nelson, wiederum möglich sein, mit dem Computer zu spielen. Da schließt sich die Schleife. Das heißt, beispielsweise eigene Wege durch Datenbestände zu erforschen. Und dabei spielen grafische Oberflächen, Sound und Animation eine ganz entscheidende Rolle. Ich zeige mal, also oben ist Ordinary Teaching. Ne? Also der Student hat da diese Wand von Teacher vor sich, aus Stein gemauert. Dann gibt es die Computer-Assisted Instruction, das sind diese Bildschirmlehrsysteme, Multiple-Choice, drücken Sie 1, 2 oder 3 und bekommen am Ende Ihre Note. Und das ist sozusagen diese, also fast religiös-mystische Vereinigung in der Flamme, das ist sozusagen, was laut Nelson passieren darf, wenn wir diese Computer haben und damit rumspielen dürfen und frei lernen, was wir wollen und uns gegenseitig die Sachen schicken und helfen und so weiter. Sound und Animation sind also ganz wichtig. Rigid and inhuman computer systems are the creation of rigid and inhuman people. Knowledge, understanding and freedom can all be advanced by the promotion and development of computer display consoles. Die enorme Bedeutung grafischer Displays verweist darauf, dass die Computerbildung in weiten Teilen eine ästhetische Bildung ist oder sein sollte. Es ist ein formales und zugleich anschauliches Denken, das sich im Experiment entfalten soll. Denn das anti-autoritäre Ideal ist ganz der Hackerlogik des Autodidaktentums folgend das Spiel, der Selbstunterricht und die gegenseitige Hilfe in der Community. Zitat, teacherless learning exists in our society. Dass die technische Wirklichkeit anders aussah als solche Vereinigungsfantasien, das ist der Intel 404, der alte 800, Entschuldigung, mit Intel 4004 Prozessor. 1971 ist dieser Prozessor erschienen. Den Rechner gab es als Bausatz zu kaufen, auch klassisch. Man konnte ihn auch in einigen Shops fertig bestellen. Das störte aber alles nicht. Der hatte gar kein ordentliches Display. Das ist etwa die Zeit, wo Nelson schreibt. Zitat Nelson, the technicalities matter a lot, but the unifying vision matters more. Zweites Beispiel zum Thema Spielen und PC-Bewegung. Seema Papert. Papert von Haus aus Mathematiker, dann bis 1963 Assistent von Jean Piaget und anschließend von Marvin Minsky. Sollte solche Ansätze in seinem Bestseller Mindstorms auf ein Bildungsprogramm des Computerzeitalters zuspitzen. Kinder, so Paperts bei Montessori geborgtes Argument, bauen ihre intellektuellen Strukturen selbst auf, aber sie tun es im Prozess einer Aneignung von Material, das materiell wie metaphorisch von der jeweiligen Kultur bestimmt ist. Beim Übergang von Vorcomputerkulturen, Pre-Computer Cultures, wie er es nennt, zu Computer Cultures, geschehe nun ein qualitativer Bruch, Denn der Computer sei nicht mehr einfach Werkzeug oder Material, wie etwa Montessori-Material, sondern ein Medium. Auch er hat McLuhan gelesen und noch dazu ein besonderes Medium. Der Computer nämlich unterlaufe Jean Piagets Unterscheidung zwischen konkretem Denken ab 6 Jahren und formalem Denken ab 12 Jahren. Computer konkretisieren das Formale und formalisieren zugleich das Konkrete und unterlaufen damit diese klassische Differenz. Der zentrale Punkt ist hier das Machen oder näherhin das Programmieren als Tätigkeit, eine Tätigkeit, die weder rein theoretisch noch rein praktisch ist, sondern beides. Das Kind, so Papert, das einen Computer für Aufgaben programmiert, unterrichtet den Computer und lernt dabei selber denken. Und zwar ein Denken, das ununterbrochen zwischen Formalem und Konkretem hin und her schwingt. Der Computer sei ein Object to think with. Und nochmal in kybernetischer Schleife, es gehe um Thinking about Thinking. Und deshalb nicht um das Lernen von Stoff, sondern um Epistemologien. Es gehe nicht um richtig und falsch, sondern um prozedurales Denken, um ein selbstbezügliches Debugging, bis eine Sache funktioniert. Die Frage der Bildung, die auf Heim- und Schulcomputer, informatische Früherziehung, Auflösung der klassischen Curricula und so weiter hinausläuft, ist nun eine eminent politische, die aber technisch und ästhetisch verhandelt werden muss. Denn einerseits, so sein Argument, favorisiert jede Art zu programmieren bestimmte Denkstile, bestimmte Metaphern oder Bilder. Andererseits aber zeigt Paperts eigener Vorschlag, die hochgrafikorientierte Programmiersprache Logo und seine spätere Denomination, also seine Stelle heißt Lego Professor for Epistemology. Ja, ziemlich gut. Welche Bedeutung dabei der ästhetischen Erfahrung zukommt, der visuellen oder auch haptischen Komponente, die nun konkretes Denken mit formalem Denken zusammenschließt. Also das ist ein Argument, warum man Computer zu Hause haben soll. Das überspringe ich, das ist nochmal der alte. Drittes Beispiel, Lee Felsenstein. Felsenstein in studentisch bewegten Berkeley, ausgebildeter Elektrotechniker, 1972 abgeschlossen. Das dürfte so die Generation Steve Jobs sein, der auch in Berkeley war. War nicht nur Ingenieur, sondern auch Anhänger der Free Speech Bewegung und Mitorganisator des Community Memory Projekts, das den Computer aus den Rechenzentren und Forschungsinstituten befreien wollte. In einer Art technokulturellen Utopie sollte schon die Aufstellung einfach zu benutzender Terminals im öffentlichen Raum eine kommunikative und damit soziale Revolution auslösen. Datenübertragung galt ihm als Guerilla-Instrument gegen Bürokratie und Zentralismus. Und es war Felsenstein, der die Hard- und Software für das erste öffentliche und freie Bulletin Broadcast System entwarf. Doch die Sache soll noch weitergehen. Unter dem Schlagwort Computer Power to the People forderte er Dezentralisierung und Unabhängigkeit von Konzernen, Bildung und neue Kommunikationsmöglichkeiten, freie Information und direkte Demokratie. So Felsenstein, we didn't have many things you take for granted today. But we did have a feeling of excitement and adventure, a feeling that we were the pioneers in a new era in which small computers would free everyone from much of the drudgery of everyday life, a feeling that we were secretly taking control of information and power jealously guarded by the Fortune 500 owners, a feeling that the world would never be the same once hobby computers really caught on. Die entscheidende, gewissermaßen katalytische Wendung bekommt dieses Projekt, und das schließt auch einen Strang des Vortrags nun ab, schlicht und einfach dadurch, dass auch Lee Felsenstein 1973 plötzlich den Fernseher entdeckt. Wir erinnern uns, dies ist genau der Moment, in dem sich Odyssey und Pong als Spiele an den Fernseher anschließen ließen, 1973. Nur, dass Felsenstein weder einen militärischen, Ralf Baer, noch einen kommerziellen, Nolan Bushnell, Hintergrund hat, sondern einen medienpolitisch und medienpädagogischen. Zitat, the promise of inventing the media, of controlling the display of one's own television set, especially through a sacred cow technology like digital computer electronics, er spricht von Computer, nicht von Video, was hard to resist. Der Fernseher müsste dank seiner millionenfachen Verbreitung nur noch an diese privaten Rechner angeschlossen werden, um der Utopie einer informierten, mündigen und computerliteraten Gesellschaft zum Durchbruch zu verhelfen. Dazu müssten nun aber die gezähmten Produktionsmittel, ein Ausdruck von Hans Magnus Enzensberger 1970, also genau in der Zeit, die gezähmten Produktionsmittel, nach Enzensberger sowas wie Odyssee und Pong, also in Plastik eingegossene Dinge, mit denen man nur eine Sache machen kann, durch schmutzige Produktionsmittel, auch Enzensberger, ersetzt werden schmutzig, deshalb, weil sie alles berühren. Mit einem Computer, den man programmieren kann, verschiedene Dinge machen, nicht nur eins. Durch schmutzige Produktionsmittel ersetzt werden, die wiederum nicht von einer Industrie, in einer von der Industrie geförderten Bastelei enden dürften, sondern die sich aus der Community heraus entwickeln müssten. Auch die Beispiele kennen Sie wahrscheinlich hier, der 76 Soul-Rechner von Lee Felsenstein und seinem Partner Robert Marsh. Der Soul liegt irgendwo zwischen den Homecomputern und PCs der 80er und diesen Bastlerrechnern der mittleren 70er. Ein kompaktes Gehäuse mit Schreibmaschinentastatur, 5 Steckplätze für Erweiterungskarten, Basic als Programmiersprache, ein Kassettenrekorder zum Speichern und, das ist der Punkt, der Anschluss für den Fernseher. Also das ist sozusagen Felsensteins großes Ding, das hatte der alte Rechner nicht zum Beispiel. Bei einer Präsentation des Soul in der Fernsehshow Tomorrow wurden bezeichnenderweise dann 2 Anwendungen gezeigt. Die eine war eine Textverarbeitung mit dem Namen Electric Pencil, die andere war ein Computerspiel namens Target, ein Schießspiel. Und zuletzt 2 andere Herren aus Berkeley, die Sie kennen. Apple, Wozniak und Jobs mit dem Ur-Apple, vorgestellt Juli 1976. Sie sehen also die Ähnlichkeit zwischen dem Apple I und dem Soul-Rechner. Ne? Also man sieht sozusagen noch, wie beides aus der Buster-Kultur kommt. Mit diesem holzgeschlitzten Gehäuse. Wiederum von 2 Hackern hergestellt, deren Arbeitgeber Atari und Hewlett-Packard keinen Sinn in privaten Computern sahen. Damit geht aber gewissermaßen die Experimentierphase des Personal Computing zu Ende. Man weiß gewissermaßen, was man da zu Hause hat und hat es ja zugleich auch schon auf dem Arbeitsplatz, denn das fängt auch in der Zeit an. Die ideologiekritischen Hoffnungen der PC-Bewegung, wie zum Beispiel Zitat, that technology would allow humanity to escape history, to rise above its corruptions of poverty, ignorance, scarcity and injustice. Oder dass der PC ein Medium sei, Zitat, to equalize opportunity for all races, creeds, minority groups and social classes, geraten damit in gewisser Weise zur größten Ideologie einer neuen Wachstumsbranche. Und irgendwie, will mir scheinen, waren es die Computerspiele, die vorgemacht haben, wie man aus einer offenen Bastelei ein geschlossenes Industrieprodukt macht. Und damit höre ich mal einfach auf, weil es schon zu lang war. Vielen Dank. Ich kann auch noch, sonst sage ich noch einen Satz vielleicht dazu, zu dem Teil, den ich jetzt erspart habe. Also was ich so ein bisschen damit bezwecke, auch mit so technischen Details, die man sich, glaube ich, angucken sollte, wie Schaltpläne, und da hilft mir tatsächlich Elektrotechnik ein bisschen bei diesen einfachen Schaltpläne und Basteleien, dass mir immer aufgestoßen ist, dass die Kulturwissenschaftler, wenn sie von Spiel reden und auch die klassischen Spieltheorien, also seit Schiller und so, nie die Technik angucken. Es ist geradezu ein Verbot. Wenn man anguckt, in welchen Kontexten eigentlich solche Spieltheorien geschrieben werden. Also Schiller ist Französische Revolution, ist letztlich eine Schrift, eine Regierungsberatungsschrift, das ist Politik-Consulting. Und er sagt sozusagen, mit Spielen beschäftige ich mich nicht. Spiel ist sozusagen eine Metapher für gesellschaftliche Regulationsprozesse. Wie kriegt man eine Gesellschaft dazu, dass keine französische Revolution passiert? Bei Heusinger ist Spiel ein Gegenbegriff zum Nationalsozialismus. Bei Roger Caillois ist das ein Gegenbegriff zur Automatisierung und den frühen Rechnern. Also sozusagen diese ganzen geisteswissenschaftlichen Spieltheorien gucken sich nicht die Technik an oder begreifen sich sogar als Gegenprogramm zur Technik. Also gerade der Caillois sagt, also wenn da Computer erstmal Schach spielen, ist das Ende des Spiels in unserer Kulturgeschichte gekommen. Na, dann ist es aus. Also das hat nichts Menschliches mehr, das ist ganz schrecklich. Und die letzten, die nochmal, was aber in Kulturwissenschaften nicht geschrieben wird, ist Ruthild Eigen und Manfred Winkler, die eigentlich Biologen sind, haben in den 70er mal ein Buch Spiel geschrieben, die versuchen das sozusagen auf dem Stand der Technik, das sind aber nun beides Biologen, Spiel als Naturphänomen, also in Evolutionsprozessen mit Spiel als Kulturphänomen irgendwie zusammenzubringen in der Theorie. Aber da wäre es sozusagen, glaube ich, dass also Medienwissenschaft an diesem Punkt ansetzen könnte, wo sozusagen klassische Geisteswissenschaft mit ihren Spielbegriffen auch einfach nicht mehr weiterkommt. Wo man auch merkt, es sind sozusagen dieser Übergang von Spielcomputern zu sozusagen großen gesellschaftlichen Entwürfen, zu großen Bildungsprogrammen und Beobachtungen gesellschaftlicher Umbrüche, die Beziehungen sind ganz, ganz eng. Und sozusagen, also es ist nicht nur ein unschuldiges Tennisspiel, sondern es ist eine große Bewegung, in der das Tennisspiel ein kleiner Teil ist und der emblematisch für irgendwie eine große Sache steht, glaube ich.